Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Somm mit einem Bern einfach Spezial, weil wir haben einen Gast, nämlich den Marcel Kreber. Er ist Direktor vom Schweizerischen Brauereiverband und gleichzeitig Direktor vom Verband Schweizerischer Mineralquellen und Softdrinkproduzenten. Ich habe jetzt immer gesagt, Softwareproduzenten ist er nicht. Marcel, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
Danke auch für die Einladung.
Gut, wir reden zuerst gleich noch ein bisschen über den Bundesrat reden. Nachher reden wir natürlich vor allem über deine Branche und über das, was euch bewegt. Aber zuerst noch schnell Bundesrat. Die letzte Sitzung war gestern Mittwoch. Erster wichtiger Hinweis, wir werden morgen, weil wir heute das Bern einfach spezial machen, werden wir morgen ein paar Sachen nachtragen und vertiefen. Aber was wir vielleicht gleich mal könnt noch schnell besprechen, was für dich auch relevant war, Dominik, was ist zum Beispiel mit dem Lieferkettengesetz von der EU passiert, wo jetzt langsam irgendwo auch in die Schweiz kriecht?
Ja, also in die Schweiz riecht die nachhaltige Unternehmensführung und das schmeckt ganz stark nach der neuen Regelung für Nachhaltigkeitsberichterstattung von der EU. Der Bundesrat muss das in seiner Medienmitteilung auch erwähnen. Es ging darum, dass man eben sich im EU-Recht annähern und da nicht zu grosse Unterschiede machen. Und darum analog mit der Regelung in der EU dürfen wir das einführen. Das gehen dann bei mir schon ein paar Alarmglocken auf, weil in der EU ist das extrem. Das sind über 1100 Informationen, die eine Firma muss liefern muss. Und zwar ab bereits 250 Mitarbeitenden, 25 Millionen Bilanzsumme und 50 Millionen Umsatz. Wenn zwei von diesen drei Schwellen während zwei Jahren verpflichtet überschritten ist, dann ist man verpflichtet, das zu machen. Jetzt hat es aber unten dran noch, und das ist schon noch gut, es steht noch, im Unterschied zu den Unternehmen in der EU sollen die Unternehmen in der Schweiz jedoch die Wahl haben, sich bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung entweder am EU-Standard oder an einem anderen gleichwertigen Standard zu orientieren. Also ich hoffe, der Bundesrat tut da nicht einfach blind nachvollziehen, weil die EU ist der einzige Wirtschaftsblock, der so eine extreme Berichterstattung einfordert.
Marcel, was haltest du von dem?
Nicht viel.
Nicht viel?
Nein, also wir verbürokratisieren uns selber. Also man kann die Schönheit auch sterben, wie wir wissen. Und wenn wir jetzt da die Schwelle von 500 auf 250 Vollzeitäquivalent stellen, absetzt, damit eben auch die Unternehmen zum Zug dürfen kommen oder müssen kommen, dann finde ich das unglaublich mühsam, auch für unsere KMU-Landschaft. Und wir sind so dermassen, unsere Mitglieder auch, jetzt auch bei uns im Brauereiverband, aber auch allgemein, so stark belastet mit Bürokratie und mit Statistik und mit Angaben. Also bin ich überhaupt nicht begeistert.
Wie ist das eigentlich möglich, dass das dauernd zunimmt? Ich meine, klar, die internationalen Organisationen spielen eine grosse Rolle. Wir kommen dann später auch noch auf das zu sprechen. Die EU spielt eine Rolle, aber wir selber auch. Also woher kommt das und warum wehren wir uns nicht mehr dagegen?
Ja, das Problem ist, dass wir natürlich in einem so einem europäischen Kontext eingebettet sind, ob jetzt wirtschaftlich, politisch, wir haben Abhängigkeiten und natürlich hat die EU, ich will das überhaupt nicht negieren, auch sicher gute Gründe hinter der EU, hinter der Organisation, sicher am Anfang auch. Aber das wird je länger, je mehr für mich einfach wie zu einem unglaublichen Bürokratie-Moloch. Und das sind Tendenzen, die man von außen her betrachtet nicht kann, unterstützen kann. Ich muss sagen, wir legen uns Fesseln an. Jetzt kann man sagen, eben, was ist jetzt der autonome Nachvollzug? Aber ein Nachvollzug ist eigentlich nicht autonom. Müssen wir da weitergehen? Ja, die Frage ist, es ist immer ein Abwägen zwischen dem, was können wir uns leisten, nicht zu machen, und was müssen wir. Oder? Aber das braucht Mut. Das
aber zum Beispiel jetzt in deiner Branche. Ich meine, wenn wir jetzt, ich kenne jetzt die Verordnung vom Bundesrat, was ist das, ein Gesetz oder eine Verordnung?
Keine Ahnung. Ein Vorschlag fängt.
Vorschlag einmal. Aber jetzt beim Lieferkettengesetz von der EU, da bin ich ein bisschen besser informiert, da geht es ja darum, dass du praktisch völlig nachvollziehen, wer ist dein Lieferant bis auf Afrika, auf Asien, auf Australien. Jetzt deine Branche, wären die von so etwas betroffen? Also Coca-Cola nehme ich an, das ist was ist das? Coca-Frucht, oder? Die muss man dann auf Afrika wahrscheinlich zurückverfolgen. Also es würde euch total betreffen.
Also es tut eigentlich jeden Bereich betreffen, auch Brauereien, je nachdem, woher der Hopfen kommt. Wir haben in der Schweiz bekanntlich nicht viel Rohstoffanbau. Also mit jedem Importprodukt ist hinten dran eigentlich eine latente Gefahr, dass man da irgendwie etwas nicht richtig kann deklarieren oder halt einfach nicht richtig kann verfolgen, ja, das stimmt.
Und jetzt eben reden wir mal über den Hopfen. Ich meine, der Hopfen kommt nicht aus Ländern, wo man muss Angst haben, dass da Sklavenarbeit herrscht. Oder? Weißt, es geht ja ein bisschen darum, das Schlimme ist ja an diesen Regulierungen, dass sehr viele Leute, wenn man es erst mal hört, sagen, ja eben, ich will ja keine Kinderarbeit, ich will ja keine Sklavenarbeit und so weiter. Aber in der Realität sind das so extreme Sonderfälle, dass es ein Blödsinn ist, das alles zu regulieren. Aber eben, sagen wir mal, das Hopfen, was kann da am schlimmsten sein?
Ja, ich glaube, die Anbaumethode natürlich, Hopfen ist eine sehr sensible Pflanze. Es hat aber nichts mit Menschenrechten, jetzt, wie du richtig sagst, zu tun. Aber der Gedanke ist natürlich schon so, oder? Wenn wir sagen, der Hopfen ist in Anbaugebieten, wo wir keine Menschenrechtsverletzungen haben, ja, das können wir davon ausgehen. Aber wir bewegen uns jetzt schon wieder in einer Sphäre, in der wir mutmassen, wo man wirklich überall will, sich Sicherheit geben, auch rechtlich. Wo ich manchmal das Gefühl habe, dass das gar nicht möglich ist. Und wenn ich jetzt, und das ist vielleicht ein falscher Ansatz, auch als Jurist, aber wenn ich dann sehe, wie andere Staaten um uns herum oder jetzt außerhalb von Europa diese Belange regeln, dann habe ich das Gefühl, das ist dann fast wieder ein Nachteil im Wettbewerb.
Aber was denkst du?
Ja, schlussendlich müssen wir eigentlich, wenn man das macht, ja weltweit mit den gleichen Ellen messen. Mhm. Und müssen sich alle daran halten.
Genau.
Und nicht nur wir jetzt. Natürlich kann man sagen, okay, wir haben eine Leaderrolle, wir müssen als Schweiz, aber auch als EU vorbildlich vorgehen. Jawohl. Aber nochmal, oder? Man kann verantwortlich das machen, aber eben nicht nur Primus sein und Nachteile hineinholen. Also eben, in Schönheit sterben ist nicht lässig.
Es ist natürlich auch eine neue Form von Imperialismus, oder? Ich meine, wir können nicht. Es ist jetzt einfach so. Das können wir bedauern. Aber wir können nicht in der Schweiz die Lebensverhältnisse von Leuten in Afrika, in Asien beeinflussen, eigentlich. Und wir übertreiben jetzt die Aufgabe der Unternehmen, oder? Im Prinzip müsst ihr entweder kein Hopfen mehr brauchen fürs Bier. Nehmen jetzt mal an, sagen, gut, Hopfen ist jetzt ein Problem, ja, das ist jetzt aber mit Gocki würde ich jetzt behaupten, was sind das für Länder, wo das angebaut wird? Das ist sicher Afrika, also es sind sicher nicht einfache Länder. Aber wir überlasten jetzt das eigentlich den Unternehmen, dass die für sich für Menschenrechte um Menschenrechte kümmern müssen, wo sie eigentlich nicht, sie können ja nichts machen.
Ja, das, eben, jetzt, wenn wir das miteinander so diskutieren, ist jetzt nicht unbedingt jetzt mein tiefes Steckenpferd. Aber gleich, oder? Die Unternehmen haben auch Profit aus dem Ganzen. Das muss man natürlich auch sehen, die anderen Seiten. Und schlussendlich geht es darum, dass man auch, wenn man irgendwo tut, Rohstoff herbezieht, dass dort dann auch das, was man im Griff kann haben, dass das super passiert. Das finde ich schon einen Ansatz, der auch gut schweizerisch ist, dass man einfach anständig ist. Ist nicht einfach umzusetzen in der globalen Welt.
Ja, das lenkt, den gegenüber Punkt, der EU lenkt es einfach nicht. Oder? Also, oder, das ist halt das Verrückte. Die Regulierung die geht nicht davon aus, dass die Leute anständig sind, sondern sie reguliert bis ins letzte Detail. Und wenn wir Rahmenverträge haben, früher oder später, dann können wir auch gar nicht mehr anders, dann müssen wir es übernehmen. Das ist schon noch verrückt, was da aufs Gewerbe möglicherweise zukommt.
Eben, und darum genau das, oder, mit dieser nachhaltigen Unternehmensführung, die ganzen Rapporte, wo man dann auch noch muss man mit der Revision, also mit den Treuhändern noch prüfen lassen und so weiter. Der Bundesrat schreibt selber, das kostet wieder Geld, oder? Und das, also für die einzelnen Unternehmen auch wieder. Und das ist, das dunkelt mich schon. Der Sinn und Zweck, okay, alles okay, aber gleich, oder? Die Umsetzung mit den Kosten und Belastung ist gleich wieder ein Nachteil für unseren Standort.
Ja, und eben, grundsätzlich würde ich halt schon die Annahme in Frage stellen, dass wir da gross etwas bewirken können. Und da muss es ja gehen. Also wenn man schon so eine riesige Regulierung machen will, dann müsste ja eigentlich das Ziel sein, und das geht es ja vor, wir dürfen das Verhältnis verbessern in diesen Ländern dadurch. Und das machen wir eben nicht, weil wenn wir dann nachher die Rohstoffe nicht mehr beziehen, dann machen es halt Chinesen. Also das ist mal das Erste. Und das Zweite, was ich wichtig finde, eigentlich sollte der Konsument das selber können entscheiden. Ich kann nichts dagegen, wenn eine Brauerei sagt, wir haben Hopfen, wo alle Leute so gut bezahlt werden wie der Sergio Amotti. Und dann kann man als Konsument mit gutem Gewissen ein Bier kaufen, das 1'000 Franken kostet. Das dürfen wir ja dann. Aber ich finde das eine unglaubliche Bevormundung vom Konsumenten. Der Konsument kann selber entscheiden, will ich, dass meine Firma todsicher supermoralisch ist oder ja, habe ich auch selber nicht so ein grosses Budget und kann mir jetzt das auch nicht leisten, mich um Afrika zu kümmern. Das tönt jetzt ein bisschen hart, aber eigentlich geht es ja um da. Können wir uns das leisten oder nicht? Und du hast vorher gesagt, oder wir brauchen da auch eine Vorbildrolle. Ja, vielleicht, aber weißt du, der Westen, du hast es völlig gut gesagt, oder? In Schönheit sterben. Zurzeit sind wir unterwegs, vor allem in Europa, dass wir uns zu Tode regulieren. Wir sehen bei der Energiewende, wo wir Zeug machen, wo alle anderen sich nicht dran halten und am Schluss sich einfach ins Fäustchen lachen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, eben, wenn wir das feststellen, heisst es ja nicht, dass man irgendwie nicht gleich soll irgendwie anständig wirtschaften. Ich meine, es geht ja eigentlich. Und das ist ja das. Das ist verrückt, oder? Das geht um den gesunden Menschenverstand.
Genau.
Anständig sein miteinander. Ja. Und das haben wir irgendwie wie verlehrt. Aber wenn du sagst, oder, der Konsument kann das nicht beeinflussen, ich glaube, der Konsument hat gleich. Oder er kann es beeinflussen, stimmt. Der Konsument hat einen Hebel. Oder? Wir sehen es jetzt mit dem alkoholfreien Bier, wo auf einmal auch gesellschaftlich ein Wandel stattfindet. Ob jetzt der durch Präventionskreis oder durch was auch immer zustande gekommen ist, weil halt einfach die Lebensumstände wirtschaftlich, arbeitsrechtlich und so weiter anders sind, das sei dahingestellt. Aber der Fakt ist, es wird weniger Süße, es wird weniger Alkohol nachgefragt und da tun sich dann die Unternehmen auch danach richten. Oder? Also es ist so ein Nachfrage-Angebot- und umgekehrtes Spiel.
China empfiehlt neuestens, in Silber zu investieren. Silber ist das wichtigste Geldmetall der Geschichte. Investiere jetzt in Silber mit einem S-Deposito von BB Wertmetall. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito für Depot. Silber wird sicher in einem Zollfreilager in der Schweiz aufbewahrt. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich. Jetzt handeln, lang profitieren. Mehr Informationen unter www.silber-deposito.ch.
Ja gut, es ist jetzt Donnerstag und wir haben gesagt, letzten Mittwoch, gestern war die letzte Bundesratssitzung und immer dann gibt es die Schulreise vom Bundesrat, wo man immer in die Heimat geht, nicht immer, aber das ist jetzt schon länger so, dass das der Fall ist, dass man in die Heimat geht vom Bundespräsidenten. Das Jahr ist Bundespräsidentin Viola Amherd, also geht man ins Wallis. Ja, Marcel, sag mal, ist das etwas Sinnvolles? Ich glaube, wir sind die einzige Regierung von der Welt, die eine Schulreise macht.
Ich finde das sehr sinnvoll. Das ist eigentlich ein Schweizer Alleinstellungsmerkmal, dass wir auch über Grenzen hinweg miteinander reden und versuchen umzugehen. Und ich glaube, der Bundesrat tut es gut, auch eine Einheit innerhalb zu haben. So, was man in der letzten Zeit so ein bisschen mitbekommen hat, ist nicht immer einheitlich vorgegangen worden. Wir haben verschiedene Dissonanzen, aber das Kollegialitätsprinzip ist immer noch da. Böse Stimmen sagen, das ist eigentlich so eine institutionalisierte Ampelregierung, die wir haben. Finde ich nicht. Also ich glaube, es ist wirklich eine Eigenschaft, eine Eigenheit, die wir haben, die unserem Staat gut tut und auch der Schweiz gut tut, der Bundesrat.
Und Schule entsteht ein bisschen für das, oder?
Ja, natürlich.
Dominik, du hast das schon ein paar Mal erlebt, oder nicht erlebt, sondern einfach mitverfolgt, seit du im Bundeshaus bist. Und das ist jetzt auch schon etwa 25 bis 30 Jahre. Ja, wie beurteilst du eigentlich den Sinn von dieser Schulreise?
Ja, eben als Journalist kommst du gar nicht so ein bisschen an die Reise an. Also wir kommen alle das Programm über, aber nur die wichtigsten Punkte. Also es ist heute auf Sitten gegangen, dort hat es ein Apero gegeben, und dann ist man auf Brie gegangen und dann hat es nochmal ein Apero gegeben. Also typisch Wallis ein bisschen. Alle Vorurteile werden da immer auf diesen Reisen bestätigt. Oder? Und es gibt seit 1957, habe ich nachgeschaut. Das ist also doch eine lange, lange Tradition, wo das hat. Und es wird immer betont, Journalisten sind eigentlich nicht erwünscht. Es gibt dann kurze, kleine Point de Presse. aber man will mit der Bevölkerung reden. Es ist fast schon ein bisschen Verachtung da gegenüber den Journalisten, die ja dann vermutlich immer irgendwelche komische Fragen, wie fühlen sie sich im Wallis und so. Darum bin ich nie mit. Die Kollegen gehen aber mit. Ich habe auch jemanden gesehen vom Tagi, der dabei ist und so. Man macht dann so launige Berichte und so. Aber ich sehe es auch so. Das ist der Tag, die zwei Tage, es geht ja immer zwei Tage, wo der Bundesrat mit der Bevölkerung schwätzt und vielleicht auch am Abend mit ein bisschen um ein Schminefeuer rumhockt und so. Und da gibt es sicher noch Sachen von der gestrigen Bundesratssitzung, die man nachher diskutieren kann.
Also was ich auch super finde, ist ja, dass jeder Bundespräsident ein bisschen unter Druck ist, oder? Er muss natürlich etwas bringen. Genau. Also das Programm muss dann schon interessant sein. Genau. Und jeder muss seinen Kanton ein bisschen verteidigen. Und das finde ich auch gut, oder? Das zeigt absolut. Den Föderalismus. Jeder hat ein bisschen, ja, natürlich eine enge Beziehung zu seinem Kanton und würde ihm vom besten Licht zeigen. Und dann finde ich auch lustig, eben immer wieder, einmal haben sie doch irgendwie so Trottinette bekommen und haben müssen den Berg da abfahren und der Guspe ja. ist fast gestorben. Oder ich weiss auch nicht, das ist auch lustig, oder? Dass man ein bisschen findet, ja, das muss eben ein bisschen Wellness und ein bisschen Sportprogramm sein. Ich finde auch, es ist unglaublich schweizerisch. Es ist ja auch sehr gut für den Schweizer Tourismus. Das ist wichtig, oder? Dass man geht ja, wir gehen eben in die schönen Gegenden von unserem Land und wir haben viel von denen. Und dann muss ich auch betonen, Apero, du hast zwar vorher ein hohes Lied auf alkoholfrei gesungen, aber letztlich ist es immer noch interessant und das finde ich eben halt auch kulturell etwas Wichtiges. Wir kommen wahrscheinlich nachher drauf. Ja, Alkohol ist leider, kann man ab und zu sagen, aber es ist ein Ausdruck von Feierlichkeit, Geselligkeit. Wenn etwas speziell ist, dann tun wir das mit dem Alkohol begüssen. Und es ist auch in der Kirche, hat Alkohol eine grosse, wichtige Rolle. Ich bin nicht der, der das verteufelt, im Gegenteil, sondern es zeigt ja, das ist etwas, was wir schon so lange haben und was wichtig ist für unsere Kultur. Von dem her finde ich völlig richtig, dass die im Wallis und nicht nur im Wallis ein Apero nehmen.
Ja, ich auch. Also, nicht falsch verstanden. Also, auch mit dem Alkoholfreien nur als Beispiel vorher. Dass es ein Trend ist. Aber das sind natürlich genau die Momente, wo alle wieder gleich sind und miteinander anstoßen. Und das finde ich wirklich schön. Oder?
Man sieht auch nie ein Bier auf den Fotos. Es hat nie ein Bier. Sie haben, glaube ich, irgendwie halt nur Weisswein gehabt. Das ist
gut, sie sind jetzt im Wallis, das ist okay. Sie haben auch gute Brauereien im Wallis. Ich bin sicher, irgendwann einmal, wenn das Wetter so bleibt, dann hat der ein oder andere auf einmal das Bierglas.
Ja, aber finde ich auch, das stimmt, Dominik, wir müssen den Hinweis machen, sie sollten mal ein Bier trinken. Das geht nicht immer da der Weisswein, der typische Wallis. Ist das Wallis bekannt für Weisswein oder Rotwein? Ich weiss es nicht einmal. Du weisst das besser. Aber gut, ich finde auch, die Schulreise ist sicher etwas sehr Sinnvolles. Und wie gesagt, du hast es völlig richtig gesagt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Man kann sich nicht vorstellen, dass der Joe Biden mit seiner Regierung eine Schulreise macht genau. in Texas. Das ist unmöglich. Das geht nicht, oder? Und die Ampelregierung, die du erwähnt hast, die würden sich verstritten oder im Hochwasser versinken.
Das ist in die Richtige gehen.
Genau. Gehen wir auf etwas anderes, ein bisschen ernster ist. Das Lebensmittelgesetz wird wieder einmal revidiert. Die sind stark betroffen. Sag mal aus deiner Sicht, was ist da zu erwarten und vor allem, was ist nicht gut aus eurer Sicht?
Also es ist natürlich immer so, und das ist ja nicht das erste Mal, vor 10 Jahren haben wir genau den gleichen Vorstoss gehabt, wo die Werbung, die an Kinder gerichtet ist, verbieten oder in dem Sinn beschränken. Und jetzt natürlich der erste Reflex ist immer, jawohl, Kind muss man schützen, das ist so und gut. Nur Werbung ist wie die Meinungsfreiheit von der Wirtschaft, oder? Und ich finde, das darf man nicht beschränken. Wir wissen selber, unsere Unternehmen, dass wir immer im Fokus stehen, vor allem mit Softdrinks, das ist ganz klar. Da muss man eben Coca-Cola oder Red Bull oder was auch immer nennen. Und jeder weiß eigentlich, um was es geht und was man nicht sollte und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wir halten uns auch an interne Regeln. Wir tun die verschiedenen Pledges, die da sind, einhalten. Und der Staat kommt wieder mit einer Art Kühlen. Oder? Man will die Werbung beschränken. Und da wehren wir uns.
Und was ist da dahinter? Also, weißt, was ist der Antrieb? Es kommt ja immer wieder, ich meine, man hat das beim Tabak gesehen, man will Autowerbung verbieten teilweise oder überhaupt generell in der Romandie Werbung, die von öffentlichen Strassen einsehbar ist. Und was ist liegt da etwas Grundlegendes dahinter, warum man das immer wieder so schrittweise probiert?
Also auf der einen Seite hat sicher auch der Glaube daran, dass man, wenn man Werbung verbietet oder nicht mehr ausstrahlt, dass dann die Menschen irgendwie anders denken. Also anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht jetzt nur in dem speziellen Fall mit der Werbung im Lebensmittelrecht. Die Werbung soll verboten werden, wenn sie nicht international oder nationalen Ernährungsempfehlungen entspricht.
Von wem?
Genau, von wem? Oder? Und wir haben ein Parlament, das ist die Legislative, die sollen und machen Gesetze. Und es ist mir nicht bekannt, dass wir da uns jetzt einfach irgendwie frei in eine internationale oder was auch immer Ernährungsempfehlungen hineingeben, ohne zu hinterfragen und zu sagen, das stimmt. Weil auch dort sind überall Parteien, auch die haben da politische Agenden. Und von dem her müssen wir dort extrem aufpassen, dass wir da nicht trojanische Pferde in unsere Schweiz hineinholen.
Ja, und ich meine, als erstens, da müssen wir gar nicht lange diskutieren, es geht gar nicht, dass eine internationale Organisation praktisch bei uns Gesetz macht. Das ist genau. Nicht der Witz, oder? Das geht gar nicht und das ist ein Thema, das wir nicht nur mit der WHO haben, sondern wir haben es mit der OECD, wir haben es mit der EU. Es ist ein absoluter Missstand, der enorm zugenommen hat und meistens geht es über sogenannte Soft Law, aber nicht einmal das, teilweise sogar direkt anwendbar. Das ist ein Missstand, das geht gar nicht. Das Zweite ist, die Welt ist bunt. Ich meine, Ernährungsgewohnheiten sind jetzt wahrscheinlich etwas vom Pluralistischsten überhaupt.
Genau.
Also der Anspruch von dieser Genfer Behörde, dass sie wissen, was sind Ernährungsvorschriften, die für alle auf der ganzen Welt sollen gelten, das ist so anmassend. Das ist so weltfremd auch, muss man sagen. Dass ich schon dort irgendwie finde, Gott, warum tun wir als Bundesrat oder dann auch das Parlament nicht einfach sagen, nein, wir sind Kopfendeckel, wir sind ein Rechtsstaat, wir sind eine Demokratie, wir können selber schauen, was wir essen. Also das ist schon ganz, ganz bitter.
Also ich finde, dort ist es eben auch wichtig, dass wir das System von der Vernehmlassung und der Gesetzgebung haben. Also wir können uns jetzt, auch wenn ich jetzt da ausrufe und dagegen bin, wir werden uns einen Vernehmlassungsprozess hineingeben, wir werden Allianzen schmieden, wie man das so macht und natürlich auch im Parlament uns einbringen. Also da sind wir voll dagegen und da wehren wir uns. Es ist halt einfach so, und das stelle ich in den letzten paar Jahren, vor allem nach Corona, Covid fest, dass die WHO wie so einen unglaublichen Stand bekommen hat, der nicht mehr hinterfragt wird. Und da muss ich schon sagen, da kommen bei mir natürlich gerade Reflex und sagen, das kann gar nicht sein. Auch die haben politische Agenden, auch die wollen ihre Ziele durchsetzen, auch die wollen einen guten Job machen. Und dort muss man durchaus auch wieder sagen, nein, so nicht. Oder? Und wenn eine Weltgesundheitsorganisation sich in einzelne Länder mischt, dann muss ich sagen, stopp.
Aber weißt du, das funktioniert ja nur, wenn irgendjemand in der Bundesverwaltung den Ball aufnimmt und in einen Gesetzesentwurf, also eben, oder in dem Fall in eine Vernehmlassungsvorlage, reinbiegt und sagt, mal, das wetten wir so. Also welche Rolle spielt die Verwaltung in Bern, deiner Meinung nach?
Ja, nicht eine unwesentliche. Ich meine, sie haben auch ihren Auftrag und sie haben auch, wie alle anderen auch, ihre Stakeholders, die auch Ansprüche haben an eine Verwaltung. Und die Verwaltung muss etwas machen, die müssen verwalten, die müssen was auch immer. Und das ist klar, tun die Verwaltungen auch unter den Ländern miteinander reden und wie wir Verbände untereinander auch reden, mit Deutschland, Österreich und in Europa. Und so werden auch Ideen wieder aufgegriffen und weitergegeben und das ist eigentlich part of the game.
Aber eben, ich will es jetzt noch ein bisschen zuspitzen. Ich finde, du hast das zu milde ausgedrückt, oder? Weil letztlich ist es natürlich eine Möglichkeit von der Verwaltung, dass sie auch das Parlament können ausschalten können. Im Prinzip ist ja Gesetzgebung ist Sache vom Parlament. Und wenn eine Idee kommt, was jetzt nötig wäre irgendwie für eure Branche, dann sollte das aus dem Parlament kommen und nicht von der Verwaltung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die internationalen Organisationen so beliebt sind bei den Beamten. Weil sie eigentlich da immer mit dem Argument, ja, wir müssen halt schauen, dass wir konkurrenzfähig bleiben, weltweit, oder? Es geht ja nicht, dass wir da ein Sonderfall sind. Ja, dann müssen wir jetzt das anpassen. Und dann können sie anfangen zu regulieren, ohne dass irgendein Parlamentarier sie dazu aufgefordert hat. Und auch der Bundesrat nicht. Oder das ist einfach unglaublich, wie die eigentlich so eine Selbstermächtigung können durchführen dank diesen internationalen Organisationen.
Ja.
Und das ist das Problem. Und da finde ich auch, es ist gut, dass du das sagst, ihr müsst euch viel mehr wehren. Ich glaube, persönlich habe ich immer das Gefühl, die Wirtschaft wehrt sich viel zu wenig. Also muss ich schon sagen, also ihr seid alle viel zu anständig, weil es geht ja immer um die Wurst. Ich meine, wir haben vorher über die Werbung geredet. Ich meine, das ist bedrohlich. Das Absolut. Ist bedrohlich für sehr viele Branchen, auch für uns, oder? Für die Medien, ja. Ganz eine grosse Bedrohung.
Genau.
Und es geht genau um was du sagst. Es ist Meinungsfreiheit. Genauso wie der Staat Präventionskampagne macht gegen irgendwelche Seich, wo ich finde, ja, also das ist jetzt nicht nötig, dass ich muss aufgefordert werden, dass ich jetzt nicht so schnell fahre oder alles. Das ist unnötig, weil der Common Sense sagt mir, du, ich bin erwachsen. Ich brauche nicht einen Beamten, der mir noch sagt, was ich muss machen. Darum, da geht es ja. Und letztlich ist es Meinungsfreiheit. Jeder, der ein Produkt verkaufen vom Markt und das ist ein legales Produkt, sollte für das dürfen werben. Es ist unglaublich, dass man mit dem Kinderschutzargument praktisch die ganze Werbung aushebeln kann. Und ich finde es auch deswegen so heuchlerisch, weil die gleichen Kreise sind ja nicht die, die dann sagen, Smartphone tun wir an den Schulen verbieten. Da sind sie dann total dagegen, obwohl ich dort dafür wäre, weil ich glaube, das schadet Kind wirklich. Und wenn wir ehrlich sind, Werbung ist für Kinder so jetzt präsent, überall. Ich meine, früher haben wir, wo wir aufgewachsen sind, hätten wir können sagen, hey, der Fernseher wird abgestellt um 7 Uhr für Kind. Genau. Da haben wir keine Werbung mehr gesehen. Heute ist das unmöglich, du kannst es nicht mehr kontrollieren. Und das ist ja eigentlich faktisch natürlich die Aufforderung zum absoluten Werbeverbot.
Ja, aber eben, das ist natürlich auch ein Teil, wie Kinder erzogen werden und wie ihr Umfeld ist. Und Erziehen ist noch nie einfach gewesen, oder? Wir kommen jetzt da aber auch ein bisschen weg von meinem Kernthema.
Ja, das ist nicht die Aufgabe vom Brauereiverband, weißt du?
Nein, eben nicht. Überhaupt nicht. Aber was kann man, das ist eigentlich der Bereich, wo der Staat nie nicht kann eingreifen kann in die Erziehung. Also versucht es zu legiferieren und versucht mit Verbot irgendwie dort Handhabe zu geben. Und das finde ich, eben, das ist so die Verantwortung abgeben. Das ist so ja. Ein bisschen heute Trend, oder? Ich bin nicht schuld und ich gebe es gerne jemand anderem ab und am besten mache ich das Gesetz.
Und was eben ein Trend ist, dass man nie empirisch überprüfen, ob es etwas bringt. Ich meine, Werbeverbot, wenn man schaut, der ganze Kampf gegen den Tabak, hat man alles gemacht. Rauchen wir weniger? Nein, stimmt nicht. Die Oberschicht und die Mittelschicht rauchen nicht mehr, aber eigentlich eher aus modischen, sportlichen Gründen, während die anderen Leute immer noch wahnsinnig viel rauchen. Das hat keine Wirkung. Und da muss man vielleicht auch mal ehrlich sein und sagen, du, es bringt nichts.
Ich meine, wir können jetzt noch darüber reden, was in der EM passiert, genau, mit dem Bierkonsum. Merkt man das eigentlich in der Schweiz auch, wenn EM ist? Trinken wir auch in der Schweiz mehr Bier oder auch Softdrinks, Mineralwasser, wenn so Veranstaltungen sind?
Also das Gefühl ist sicher richtig und wir leiden auch in diesem Jahr, auch der letzte Frühling, also im letzten Jahr ist schon recht verregnet gewesen und es ist halt einfach so, dass was man im Frühling nicht kann absetzen oder ausstoßen an Bier, das bringt man das ganze Jahr nicht mehr rein. Weil, wir müssen jetzt sehen, jetzt haben wir noch die EM, das ist schön, aber alle sind immer am Vibrieren. Regnet es, wenn ich jetzt heimgehe? Regnet es, wenn ich jetzt raus tischen oder nicht? Und das ist eigentlich Gift für uns. Wir haben gerne warme, nicht allzu heisse, warme, regenarme Sommerabend, wo man schön miteinander kann zusammensitzen. Und da leiden wir. Und eben, wenn dann die EM fertig ist, dann ist Sommerferien. Jetzt gehen wieder alle ins Ausland. Während Covid ist das noch eigentlich, sag jetzt das ganz offen und ehrlich, ist das eigentlich nicht schlecht gewesen, dass die Schweizer in der Schweiz geblieben sind. Und dann nachher kommt man heim, August, September, die Abend werden kälter und dann macht es einem schon nicht mehr so an.
Also für euch ist jetzt Hochsaison, gell? Also Mai, Juni, Juli ist Hochsaison.
April, Mai, Juni ist wirklich Hochsaison, da sind alle am Krampfen wie wild. Und dann ist natürlich so Regenwetter wirklich Gift.
Das ist lustig, das ist mir jetzt überhaupt nicht bewusst gewesen, aber es ist völlig logisch, wenn du es gerade sofort sagst. Jetzt wurdest du vorher ein bisschen angesprochen wegen alkoholfrei. Ist das eine wahnsinnig starke Bewegung, würdest du sagen?
Es ist wahnsinnig, es ist eine starke Bewegung. Mhm. Es ist,
ich meine, also wie viel Prozent vom Absatz ist
ja,
jetzt
alkoholfrei? Ja, jetzt sind wir schon über 7% okay, und ja. Wir wachsen also jeden Monat im zweistelligen Bereich in. Das ist unglaublich interessant, das anzuschauen. Mhm. Wir haben langsame Verschiebung von 2012 hat das so ein bisschen angefangen. Mhm. Und das geht jetzt immer steiler, die Kurve. Ich denke, das Potenzial ist so bei 9-10%. Das würde auch dem entsprechen, wo die anderen Länder haben, am alkoholfreien Bieranteil. Und das finde ich eigentlich noch eine ganz schöne Entwicklung.
Ich finde es sehr gut, weil Bier ist ja etwas Feines und man will nicht immer Alkohol haben, weil eben genau. Man will mal fahren oder man muss noch arbeiten. Oder ich finde es auch beim Wein eine gute Entwicklung, kommt ja auch. Also ich finde das gut, dass ich als Konsument die Auswahl habe. Mhm. Was sind sonst wichtige Trends beim Bier?
Also im Moment stellen wir fest, dass wir einen Generationenwechsel in den nächsten paar Jahre vergegenwärtigen müssen. Unsere Stammtischkultur stirbt, also im harten Sinne des Wortes, stirbt weg.
Ist also der Stammtisch, wo die Leute eben sich regelmäßig treffen in den Beiz.
Das ist auf. Der Inner, wo wir kennen, unsere Väter, eben Stammtisch, Frühschoppen und so weiter. Das ist einfach wie Altersjahresende, oder? Und was nachfolgt, ist eher eine anspruchsvollere Klientel, eine weiblichere Klientel. Und das Interessante ist, die Biergenüsser, die wissen, Biergenüsserinnen wissen, wie ein IPA muss schmecken. Also die Zeiten, wo man hat können sagen, ja, heute ist das IPA mal so, morgen vielleicht ein bisschen anders. Das ist noch ein bisschen mein Goodwill als Bierbrauer, Hobby oder nebenberuflich. Das zählt nicht mehr. Und das ist wie so eine Ernüchterung eingetreten im Moment. Also auch die, die nebenberuflich arbeiten oder noch Brauerei haben, die müssen mit höheren Rohstoff- und Energiepreisen kämpfen, die kämpfen an allen Ecken und Enden, auch unsere Brauereien. Und dann sage ich doch immer, es heisst nicht umsonst Braukunst, weil wenn man das nämlich mal gelernt hat und das kann, dann kann man auch in schweren Zeiten überleben.
Dominik?
Ja, ich finde es noch verrückt, es ist auch in unserer Region hier in Bern sind mehrere so kleine Brauereien zugegangen. Ich glaube, es gibt eine Bereinigung und das hat schon auch mit dem Qualitätsanspruch zu tun, den man hat. Und das, meine, das habt ihr ja, der Brauereiverband hat das ja auch gefördert, dass bekannter wird, was ein gutes Bier ist und wie viele verschiedene Bier das es gibt. Und dass man das Qualitätsbewusstsein letztlich ein bisschen breiter verankert ist. Und das hat schon dazu geführt, oder nicht jedes Zuhause gebraute Bier ist wirklich gut. Das ist eben eine Kunst, das ist nicht ganz einfach. Und beim Alkoholfrei, ich habe das letzte Mal, glaube ich, als du da gewesen bist, habe ich das nicht so gut gefunden. Da habe ich ein Muster bekommen. Ja, ich finde es halt nicht gleich gut. Immer noch nicht. Aber es ist viel besser als alkoholfreie Wein, muss ich sagen. Also es ist wirklich, ich trinke auch etwa dieses alkoholfreie. Das kann ich jetzt also zugeben, ohne dass ich gestraft werde.
Wirst du nicht aus dem Studentenverein ausgeschlossen?
Nein, wieder nicht.
Nein, aber ich muss natürlich noch eine Lanze für den Wein brechen. Der Wein hat natürlich schon alleine per se höhere Alkoholvolumen
Anteile.
Und das rauszunehmen ist viel, viel schwieriger als beim Bier, wo wir bei 4-5 Volumenprozent sind. Das ist ein Unterschied. Aber
klar.
Wir werden besser. Wir werden besser.
Wir werden es sehen. Die Entwicklung ist interessant. Also auch interessanterweise bei den Destillaten gibt es immer mehr alkoholfreien Gin, alkoholfreien Rum, habe ich gesehen, wo interessant ist, weil es geschmacklich dann sehr nahe ist. Es hat dann mehr etwas von einer Art von einem dunkel eingefärbten Tee. Aber auch dort habe ich schon interessante Sachen gesehen und probiert.
Hast du ehrlich das Gefühl, eben, du hast vorher ein bisschen erwähnt, ihr habt zur Zeit ein bisschen zu kämpfen mit höheren Rohstoffpreisen, Energiepreisen sowieso, müssen wir nicht anfangen. Aber nimmt mich gleich Wunder, ich meine Bier ist ja schon ein Kulturgut, wo die Leute auch noch in 100 Jahren, 1000 Jahren wahrscheinlich wollen. Also in dem Sinn könnt ihr zuversichtlich sein. Es wird immer, der Konsum von Bier wird immer wichtig sein. Ich glaube auch Alkohol, wir haben es vorher erwähnt, das gehört einfach dazu, dass man will ein bisschen heiterer sein, wir haben genug schwer, oder ich meine, das Leben soll auch schön sein und Alkohol kann im guten Mass dazu beitragen. Eben, wie zuversichtlich bist du für deine Branche?
Sehr. Wir haben hervorragende Brauereien und Braumeister. Wir müssen noch mehr Fachkräfte, aber ich will jetzt nicht in den Klagesang einstimmen, aber wir brauchen gute Leute. Das braucht man heute in der Wirtschaft. Wir brauchen Leute, die geradeaus können denken, Verantwortung übernehmen. Und nicht nur Brauer, sondern wir brauchen Chauffeure, wir brauchen Elektriker, Stromer, was auch immer. Also eine Brauerei braucht ein ganzes Sortiment an Leuten. Und dort müssen wir jetzt auch dran arbeiten. Aber jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich bin sehr zuversichtlich, das bringen wir an. Eben, wie gesagt, jahrtausende alte Tradition. Und wenn wir so weitermachen, dann wird das also auch noch weitergehen.
Genau, und tönt euch wehren politisch, dass ich mich auch da interessiert
habe.
Das kann nicht sein, dass wir da praktisch unser ganzes Leben verregulieren. Da die Gefahr besteht zurzeit. Marcel Kreber, danke vielmals für das sehr interessante gern. Gespräch. Danke, dass du da gewesen bist. Marcel Kreber ist der Direktor vom Schweizerischen Brauereiverband und vom Verband Schweizerischer Mineralquellen und Softdrinks. Nächstes Mal müssen wir dann mehr noch über Softdrinks reden. Das ist auch ein wichtiges Thema. Aber in dem Sinn, danke. Das war es von Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm an dem 27. Juni 2024. Und wenn ihr den Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns am meisten dadurch unterstützen, wenn ihr ein Abo noch mal lösen. Und zweitens, ganz, ganz wichtig, ich sage es immer wieder, Ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn hören wir uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Habt eine gute Zeit.